Und ich freue mich auch auf euch, die ihr alle da seid. Den übrigens, den ich noch nicht zum neuen Jahr sozusagen gute Glückwünsche adressiert habe, das soll von hier aus gerne und mit Freude gesegnetes neues Jahr an euch adressiert sein. Nun, meine erste Frage im neuen Jahr heißt an euch heute Morgen in meiner Predigt: Wie geht's euren Augen? Es gibt, der Pastor stellt so rhetorische Fragen, da will er keine Antwort drauf, aber heute wird es auch in der Predigt Fragen geben, da erwarte ich eine Antwort. Jetzt bei diesen Wie geht's euren Fragen, das würde uns jetzt tatsächlich etwas überfordern, wenn ich da jetzt eure Antworten alle aufnehmen müsste. Bei den meisten lässt die Sehkraft im Alter nach. So meine eigene Erfahrung. Das begann, als ich Anfang 50 war und ich mich darüber gewundert habe, wie das Licht immer dünner wird und die Arme immer länger. Beim Lesen zumindest. Und als das aufgetaucht ist, wusste ich am Anfang gar nicht so richtig damit umzugehen. Dass man da jetzt eine Brille bräuchte, das war für mich noch kein Gedanke, der irgendwie da war. Und in der Gemeinde, im Bibelstundenraum, war das echt ein Funzel. Ich habe gedacht, also so kann ich ja keine Bibelstunde machen. Also haben wir den Elektriker bestellt ohne Mist und wir haben im Bibelstundenraum eine deutlich hellere Beleuchtung wegen Pastor installiert. Keine Ahnung, was das gekostet hat. Mit Brille ging es dann übrigens besser. Wir sind also bei unseren Augen. Augenerkrankungen können dazukommen, etwa Makula. Sie führen zu weiteren Verschlechterungen. Schaut man Gegenstände an, sind sie verschwommen und verzerrt. Makula ist eine Augenerkrankung, die durch eine Stoffwechselstörung ausgelöst wird. Man nennt sie auch der gelbe Fleck. Sorgt für eine Eintrübung der Netzhaut. Beide Formen dieser Makula, die trockene und die feuchte Makula, sind nicht heilbar. Meine Mutter hat seit 3 Jahren diese Augenerkrankung und sie versucht für sich einen Weg damit zu finden. Nicht so einfach. Autofahren ist nicht mehr möglich derzeit bei ihr. Schwierigkeiten, womit sie sehr zu kämpfen hat, bis dahin bekannte Gesichter wiederzuerkennen, schwierig. Zunehmende Beschwerlichkeiten beim Einkaufen, beim Lesen, anderes kommt hinzu. Mitunter führt Makula zur Erblindung. Wie geht's euren Augen? Wenn gut, können wir Anfang des neuen Jahres unserem Gott dafür loben. Lob und Preis sei dir, o Herr, für diese vielen gesunden Augen, die mich gerade anschauen. Es geht heute um einen Mann, der noch nie gesehen hat. Blind von Geburt. Wie fühlt sich ein Leben an, das nie gesehen hat? Und wie muss sich das für diesen Mann angefühlt haben, als er das erste Mal sehen wurde? Ja, krass. Das muss wahnsinnig gewesen sein. Das muss ein völlig anderes Leben gewesen sein. Unvorstellbar. Und ich stelle jetzt noch einen Gedanken dazu. Blindheit ist nicht nur eine Frage kranker Augen. Es gibt ein Blindsein, obwohl Augen kerngesund sind. Es gibt ein Erblindetsein, obwohl Autofahren, Lesen und Gesichter erkennen einwandfrei geht. Bestimmt kennt auch ihr solche Situationen, in denen man sagt, und das gibt es ja etliche Redewendungen, habe extra für euch nachgeschlagen. Also, die Redewendung: Ich muss wohl blind gewesen sein. Kennt ihr, oder? Ich muss wohl blind gewesen sein. Oder, jetzt nicht nur für mich, sondern für alle, dieser Ausspruch: Ja, waren wir denn blind? fragt man und meint mit dieser Frage, ja klar, wohl waren wir blind. Noch ein Ausspruch, dass man vielleicht über einen anderen sagt, der läuft blindlings in sein Verderben. Ihr merkt, man kann blind sein, obwohl man sieht. Wir haben ein Stück aus dem Johannesevangelium vor Augen, das die Jutta zum ersten Teil gelesen hat. Und jetzt habe ich dich vergessen, gell? Eigentlich, ich habe euch heute zugemutet, das ganze 9. Kapitel. Und jetzt bin ich zu schnell auf die Bühne gekommen, weil jetzt lies, komm bitte nach vorne und lies den zweiten Teil von Kapitel 9 des Johannesevangeliums. Ich dachte, ich ermute euch das heute zu, 41 Verse. Und ich dachte, wie mache ich das, 41 Verse? Und dann habe ich gedacht, okay, zwei Lesungen. Die erste habt ihr vorhin gehört, Vers 1 bis 23. Und jetzt hört ihr noch Vers 24 bis 41. Super.
Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur: Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Das Bekenntnis des Blindgeborenen, die Blindheit der Sehenden. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagt Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann: Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen.
Vielen Dank. Also das haben wir das ganze 9. Kapitel des Johannesevangeliums heute gehört. Ich muss natürlich aus diesen 41 Versen ziemlich kräftig auswählen. Drei Punkte zu meiner Predigt. Erstens möchte ich euch drei kurze Beobachtungsblitzlichter mitgeben, so Beobachtungen, die fürs Johannesevangelium typisch sind. Zweitens möchte ich eine Tiefenbohrung an diesem Text sozusagen ansetzen in der Begegnung Jesu mit dem Geheilten. Und drittens möchte ich uns noch den streitbaren und ziemlich unbequemen Jesus vorstellen, ganz am Ende dieses Textes. Drei kurze Blitzlichter. Blitzlicht 1. Ich finde es faszinierend, wirklich faszinierend, wie gründlich durchdacht und wie tief ineinander verwoben biblische Texte sind. Johannes zeigt eine ganz hohe schriftstellerische Kunstfertigkeit. Er ist ein großartiger Dichter, ein großartiger Schriftsteller. Besonders für Johannes ist etwa, dass er uns in Kapitel 6 bis 15 sieben Ich-Bin-Worte, die finden wir im Johannesevangelium, sieben Ich-Bin-Worte übermittelt. Und zu unserer Geschichte nun, Kapitel 9, des Blindgeborenen, passt ein Ich-Bin-Wort wie die Faust aufs Auge, nämlich das Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Mit anderen Worten, die Heilung des Blindgeborenen malt uns sozusagen jetzt in dieser Geschichte 41 Verse lang das Licht der Welt vor Augen. Kapitel 9 bringt sozusagen Fleisch an die Knochen des zweiten Ich-Bin-Wortes, dessen Kapitel 8, Vers 12 irgendwie doch so nackt und unansehnlich dasteht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Die Geschichte kommt hinterher, um es zu veranschaulichen. Und so wird jedes dieser Ich-Bin-Worte veranschaulicht in einer Geschichte im Johannesevangelium. Stell dir einmal für dich einen kurzen Augenblick die Situation vor. Du bist im Gespräch mit irgendjemand und sagst, keine Ahnung, wie du draufkommst, Jesus ist das Licht der Welt. Nun, was denkt da dein Gesprächspartner? Das Wort bleibt irgendwie blass. Was heißt das jetzt? Da schau dich an und frag dich, was meinst du denn eigentlich mit Licht der Welt? Doch dann erzählst du ihm eine Geschichte aus deinem Leben. Wie es dazu gekommen ist, dass Jesus für dich zum Licht der Welt geworden ist. Und wie du seither anders siehst. Und wie du seither deinen Sonntag anders verbringst. Und wie du dich für die Sache Gottes einsetzt. Und du erzählst diesem Gesprächspartner, wie dieses Licht in deine Dunkelheit gekommen ist. Und wenn du so erzählst, dann merkt dir auf einmal, was es bedeutet, wenn du sagst, Jesus ist für mich, Jesus ist das Licht der Welt. Es braucht dich sozusagen als Übersetzer. Blitzlicht 1, Johannes ein großartiger Dichter. Blitzlicht 2 ist verbunden mit einer Preisfrage, könnt also heute etwas gewinnen. Wie viel Mal, und jetzt erwarte ich tatsächlich eine Antwort, wie viel Mal in 41 Versen wird erzählt, dass der Blinde sehend geworden ist? Eine schwierige Frage an euch, aber schätzt mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht rauskriegt, von daher bin ich mir, also das war. Hat jemand eine Idee? Hat jemand einen Plan? Hat jemand irgendwie eine Schätzung? Ja? Oh, da hat jemand gut zugehört. Also zwei auf jeden Fall, womöglich ein drittes Mal. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Zehnmal. Ja, das ist jetzt ziemlich viel, ja? Ja. Siebenmal. Ja, ich muss keinen Preis ausgeben, das ist geschickt bisher. Ihr kommt deswegen nicht drauf, weil die richtige Antwort 3,5 Mal ist. Habe ich gut gemacht, gell? Das erste Mal erzählt es uns der Johannes, das Evangelium schreibt. Ich lese euch vor. Jesus spuckte auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, dem er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Erstes Mal. Das zweite Mal bekommen wir das Wunder der Heilung vom Gelähmten selbst erzählt, als er nämlich im Gespräch ist mit seinen Nachbarn. Auch das zitiere ich euch. Und er sagt zu seinem Nachbarn, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Zweites Mal und da konnte ich sehen. Das dritte Mal erzählte der vormals blinde Bettler es in Kurzform, jetzt, du hast völlig recht, den Pharisäern. Auch das zitiere ich. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Und jetzt kommt der halbe Bericht noch. Ja. Der halbe Bericht über die Heilung kommt dadurch zustande, dass die Pharisäer ihn ein zweites Mal fragen. Die glauben nämlich der Sache irgendwie nicht, wie er geheilt wurde. Und dann sagt er zu ihnen, das ist mein halbes Mal, ich habe es euch doch schon gesagt. Und dann geht unser Mann in dieser Situation sogar in den Gegenangriff über. Das müsst ihr mal euch antun. Er sagt zu ihnen, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und jetzt kommt eine Attacke. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Krass. Das ist ein Angriff. Das ist keine freundliche Einladung. Ein 3,5-maliger Bericht über das Seewunder. Warum? Warum? Johannes will uns damit sagen, der Glaube beruht auf Tatsachen. Der Glaube an Jesus beruht auf einem Bericht über ein Wunder, das alle, die das wollen, nachprüfen können. Die Logik des Johannes ist, der Glaube, ist nun ungewöhnlich, aber es ist seine Logik, der Glaube ist das Normale. Ihr könnt es doch sehen, 3,5-mal. Verwunderlich ist, dass sich Menschen der Tatsache des Wunders verschließen. Das ist verwunderlich. Verwunderlich ist, dass Nachbarn und Pharisäer sich gegenüber Jesus so verschließen, wie man sich bei 10 Grad minus seinen Wintermantel bis oben hin verschließt. Verwunderlich ist in der Logik des Johannes, dass Menschen dicht machen, wenn sie von Wundern hören. Kann nicht sein. Johannes erzählt also kunstvoll 3,5-mal, um die Tatsache zu beschreiben, dass einem Menschen die Augen aufgehen. Das war das zweite Blitzlicht. Der Glaube ist das Normale. Könnt's doch sehen. Drittes Blitzlicht. Super auffällig. Fragt Jesus sonst, wenn kranke Menschen zu ihm kommen, was er für sie tun kann oder was sie von ihm wollen? Oder es kommen Kranke von sich aus auf ihn zu, um ihn um Hilfe zu bitten, ist das hier im Johannesevangelium nicht so. Kolossal anders. Keine Bitte des Kranken, keine Bewegung des Kranken auf Jesus zu, kein Wort zwischen den beiden. Stellt euch vor, er geht zum Arzt. Nein, schon falsch. Der Arzt kommt zu euch. Ihr redet kein Wort miteinander. Jesus heilt ungefragt. Allein Jesus ergreift hier die Initiative. Null Rührung, null Bewegung von dem Kranken. Jesus fragt auch überhaupt nicht nach seinem Glauben. Er heilt einfach. Wenn auch nicht direkt, so doch über diesen Umweg des Speichelbreis auf den Augen und dem Auswaschen des Gesichtes am Teich Schiloach. Warum ist das so? Als Licht der Welt, und das ist Jesus, als Licht der Welt hat Jesus die Aufgabe, diesem Blinden das Augenlicht wiederzugeben. Er handelt souverän, ungefragt. Er handelt in Vollmacht. Es geht hier nicht um einen seelsorgerlichen Umgang Jesu gegenüber einem Kranken. Es geht hier nicht darum, dass sich Jesus sozusagen dieser Not dieses Mannes erbarmt. Und auch das Wunder steht hier überhaupt nicht im Vordergrund. Bei Johannes spielt das Wunder fast kein Thema. Das Wunder ist lediglich ein Zeichen für mehr, für Wichtigeres. Nämlich dafür, dass Jesus in der Vollmacht des Himmels handelt. Dafür, und das klingt durch alle Ritzen dieser Geschichte durch, dass Jesus der Gesandte des Himmels ist, der Macht hat zu heilen. Er ist das Licht, das in die Finsternis scheint. Ihr merkt, hier kommt Weihnachten durch. Glasklar. Blitzlicht 3 also, Jesus handelt in Vollmacht. Nach den 3 Blitzlichtern, die so typisch sind für das Johannesevangelium, Bohren wir an einer Stelle nun, mein zweiter Punkt, etwas tiefer, eine Tiefenbohrung. Nachdem die Heilung geschehen ist, Leute, wir müssen uns das nochmal kurz klar machen. Dieser Mensch sieht zum ersten Mal in seinem Leben. Jetzt stelle ich eine Frage an euch, wo ich gerne Antwort hätte. Also keine rhetorische Uli, gell? Was wollen wir dann in so einer Geschichte jetzt wissen? Was wollt ihr da wissen? Wenn einer, der sein Leben lang blind war und jetzt zum ersten Mal sieht, was will man da wissen? Was er selber sagt, oder? Wie hat er reagiert? Ihr könnt heute Mittag mal nachlesen, Kapitel 9. Null. Null. Wir wollen erfahren, wie es dem Blinden mit seinen Augen geht. Wir erfahren nichts. Keine Reaktion. Gar nichts. Eigenartig, nicht wahr? Eigenartig. Da passiert ein Wunder hoch 24. Und wir bekommen nicht einmal erzählt, was im Leben dieses Menschen vorgefallen ist, nachdem sein Leben sich eben total verändert hat. Die Nachbarn melden noch kurz ihre Verwunderung darüber an und erkundigen sich noch nach dem Heiler. Anschließend wird der Bettler vor die Creme de la Creme der jüdischen Synagoge gezogen. Die haben so ihre eigenen theologischen Themen. Szene 4, dieser insgesamt 7 Szenen, ganz kunstvoll. Szene 4 klärt uns über das Verhör mit den Eltern auf. Und danach laden die Pharisäer den jungen Mann noch ein zweites Mal vor. Es kommt zu einem vehementen Wortgefecht zwischen dem gerade Gehalten und den Pharisäern, das schließlich damit endet, dass sie den frisch Sehenden in Bausch und Bogen hinauswerfen. Komplett isoliert. Und jetzt kommt die 6. Szene, ich lese sie uns nochmal vor. Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Völlige Isolation, aus der Kirche rausgeschmissen. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Tiefenbohrung. Jesus lässt diesen Ausgestoßenen jetzt nicht allein. Er sucht ihn und er findet ihn. Und er bringt das mit ihm zum Ende, was er mit ihm angefangen hat. Der eben dieses gewaltige Wunder am eigenen Leib erlebt hat, der von den Juden hinausgeworfen, abserviert, heimatlos gemacht wird, mit dem bringt Jesus nun seine Geschichte zu Ende. Er nimmt ihn auf. Der junge Mann konvertiert. Der wechselt den Glauben. Wodurch ausgelöst? Ihr merkt das, das ist eine sehr direkte und auch eine sehr persönliche Frage. Du, glaubst du an den Menschensohn? Könnt ihr mal so ein Gespräch führen mit irgendjemand? So, du, glaubst du an den Menschensohn? Traut sich niemand von euch. Das ist eine sehr direkte, ich auch nicht. Und es ist eine sehr persönliche Frage, die Jesus hier adressiert. So eine direkte Frage lässt keine Flucht offen in irgendwelche theoretischen Diskussionen über Gott und über Glauben und über Religion. Versteht ihr? Der Geheilte versteht zuerst noch überhaupt nicht. Und er fragt nach, wer ist dieser Menschensohn, den er glauben soll? Und dabei geschieht ein zweites Mal, das entscheidende Mal nun, dass der Blinde sehend wird. Weil Jesus sich ihm offenbart, weil Jesus sich ihm in diesem Menschensohn vorstellt, weil Jesus ihm nun das innere Auge öffnet. Nachdem das Äußere jetzt sieht, braucht es noch die Heilung des inneren Auges. Wem Jesus sein inneres Auge öffnet, Geschwister, der ist sehend geworden. Der kann glauben. Der kann niederfallen. Der kann Jesus ehren. Und er kann und darf und er will Jesus bekennen. Herr, und das ist ein Bekenntnis, Herr, ich glaube. Ich glaube. Der Sehende ist also nochmals sehend geworden. Er ist Christ geworden. Und die Erzählung schließt mit einem Glaubensbekenntnis, mit einem Credo und mit einem Kniefall, mit dem Zeichen seiner tiefen Anerkennung. Ich nenne es das Wunder des Glaubens. Damit wäre nun das Happy End erzählt. Und ich dachte mir bei den 41 Versen, jetzt könnte Johannes doch eigentlich schließen, oder? Das Kapitel ist schließlich lang genug geworden. Irgendwann muss man es im Jahr 2026 der Gemeinde im Credo vorlesen. Wäre es nicht kürzer gegangen? Stattdessen schwenkt nun die geniale Kameraführung des Johannes noch einmal nach diesem zweiten Wunder auf die zurück, die von sich selbst meinten, in dieser Geschichte nun sehend zu sein. Aber in Wahrheit blind sind. Genial. Erzählerisch genial. Kennt ihr das auch? Bevor du sehend geworden bist, jetzt im Glauben, in deinem inneren Auge, bevor du sehend geworden bist, dachtest du die ganze Zeit vor, ich habe doch gesehen. Du dachtest, ist doch alles klar. Du dachtest doch, ich lasse mir von niemand hier einreden, dass ich blind bin. Jetzt also, drittens, der streitbare und unbequeme Jesus. Ich lese uns diese Verse ab 39 nochmal vor. Nicht Happy End, sondern jetzt geht es weiter. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Also ich vermute mal, es wäre besser gewesen, auch für euch, ich hätte heute nach Punkt 2 beendet. Nein, der Marder, der muss auch noch den streitbaren und unbequemen Jesus ins Spiel bringen. Womöglich wäre uns das Hollywood-Ende heute Morgen lieber gewesen. Harmonisch. Doch Kapitel 9 endet stattdessen mit einem sehr streitbaren Jesus. Wir lernen ihn von einer Seite kennen, die manche als unbequem und unangenehm empfinden. Wir lernen Jesus von einer Seite kennen, die immer mehr Christen heute nicht mehr wollen. Jesus erklärt seinen Zuhörern, ihr, die ihr meint, eure Augen sehen scharf und gesund. Euch muss ich sagen, in Wahrheit seid ihr blind. Ihr seid blind dafür, dass ich der Menschensohn bin, der königliche Repräsentant Gottes. Ihr seid blind dafür, dass es für euer Leben nötig ist, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir erinnern uns, was das Johannesevangelium zu Anfang über Jesus sagt. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis will nichts davon wissen. Und vielleicht habt ihr jetzt einen Menschen vor Augen, von dem ihr das auch sagen könntet. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist die kürzeste geistliche Analyse unserer Zeit. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis will davon nichts wissen. Jesus schlüpft in diesem wahrhaft harten Streitgespräch in seine Robe und spricht Gericht. Er zieht eine Linie zwischen Licht und Finsternis, zwischen Segen und Fluch, zwischen Sehenden und Blinden. Ob jemand zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehört, hängt einzig und allein davon ab, welche Stellung er zu Jesus einnimmt. Wer knien kann, der sieht recht. Wer stehen bleibt, ist blind. Ohne Jesus, nehmt das bitte mit, ohne Jesus bleibt der Sehende blind. Und mit Jesus wird der Blinde sehend. Prüft es und das Beste behaltet. Amen.